SWR 2 Zeitgenossen.
Sie gehören zu den erfolgreichsten Architektinnen in Deutschland. Sie haben bis vor einiger Zeit das renommierte Stuttgarter Architekturbüro Lederer, Ragnarsdottir und Uy geleitet, zusammen mit ihrem Mann Arno Lederer und ihrem Kollegen Marc Uy. Mit diesem Architekturbüro haben Sie zahlreiche renommierte Preise für Ihre Bauten gewonnen. Sie haben Architektur an Universitäten unterrichtet, waren und sind in zahlreichen Beratergremien und Preisjurys in Städten wie Berlin, Hamburg, Dresden und Salzburg. Sie steigen in Berlin nochmal als Partnerin in ein neues Büro ein. Das ist die Zukunft, zusammen mit Ihrem Sohn und Ihrem Mann. Über all das reden wir in unserer heutigen Sendung. Wenn Sie auf Ihre Arbeit als Architektin schauen, Frau Ragnarsdottir, was treibt Sie an?
Ja, vielen Dank für die schöne Ansprache. Ich habe mich noch nie als erfolgreich betrachtet, sondern ich habe mich immer als jemand gesehen, der versucht, das Beste aus dem Alltag zu machen und gute Lösungen zu finden, die allen irgendwie zugutekommen und die alle davon profitieren. Aber wenn Sie das als Erfolg bezeichnen, dann sage ich einfach Dankeschön. Was treibt mich an? Irgendwie muss man ja auch seinem Leben einen Sinn geben. Und ich hatte das Glück, dass ich mich für die Architektur entschieden habe. Und mit der Architektur kann man sehr wohl vieles für die Gemeinschaft machen. Und das gibt ja dem Leben einen Sinn. Und das ist ein schöner Beruf, das ist ein komplizierter Beruf. Ich unterscheide auch gar nicht zwischen städtebaulichen Aufgaben, architektonischen, landschaftsarchitektonischen oder Detailaufgaben, sondern die Kunst ist eigentlich, alles zusammenzubringen. Und wenn das gelingt und die Bauherren und die Auslober zufrieden sind und die Bürger die Bauten annehmen, dann sind wir auch zufrieden.
Sie haben ja sehr bemerkenswerte Bauten gemacht. Das Ravensburger Kunstmuseum, das Diözesanarchiv und bischöfliche Ordinariat Rottenburg, den Erweiterungsbau der Landesbibliothek in Stuttgart, das Historische Museum Frankfurt. Das sind nur einige Beispiele, die Sie mit Ihrem Büro verantworten. Gibt es da eine Gemeinsamkeit, die vielleicht auch prinzipiell für die Art Ihres Bauens steht? Also kann man das so sagen?
Ja, kann man schon sagen. Also wir betrachten ja Bauten nicht als Objekte, die man beliebig herumschieben kann, sondern unsere Architekturen entspringen immer dem Ort. Also man kann vielleicht vom kontextuellen Bauen sprechen. Und diese Aufgaben, die Sie gerade aufgezählt haben, das sind ja alles Aufgaben, die an einem ganz starken Orten stehen und die ursprünglich Wettbewerbe waren. Das ist ja nicht so, dass die Aufgaben an einen herangetragen werden, sondern man muss sie sich auch erarbeiten. Und wir haben das Privileg oder das Glück, dass wir immer aussuchen konnten, an welchen Wettbewerben wir teilnehmen möchten. Und wir haben immer solche bevorzugt, die im Grunde genommen in einem historischen Kontext sind. Weil diese Auseinandersetzung mit der Stadt ist hochspannend, mit den Stadtstrukturen, mit der Geschichte der Stadt. Und deshalb sagen wir auch immer, man baut nicht in der Stadt, sondern wir bauen an der Stadt. Das heißt, wir versuchen, die Fäden aufzunehmen, die noch offen sind an den Orten und die neu zu verknüpfen, immer mit dem Ziel, auch das ganze Umfeld aufzuwerten. Also nicht nur ein schönes Gebäude, sondern auch höflich und schön mit den umgebenden Bauten umzugehen, dass neue Orte entstehen. Und dabei ist natürlich total wichtig zu verstehen, dass diese öffentlichen Orte, also unsere Städte, die Stadträume, die uns ja allen gehören, die Straßen, die Plätze, all diese Orte, die kann man ja im Grunde genommen vergleichen mit einer Wohnung, mit Zimmern und Gängen. Nur die Wohnung ist etwas Privates, wo keiner Einblick hat, und die Stadt ist öffentlich. Und insofern ist jedes Gebäude, macht ja eine Wand in diesem öffentlichen Raum. Und deshalb muss man diese mit Sorgfalt gestalten. Und vor allem ist das immer unser Ziel gewesen, zeitlose Architektur zu machen, die über 100 Jahre Bestand hat.
Wollen wir es mal an einem Beispiel vielleicht erläutern? Sie haben zum Beispiel den Erweiterungsbau des Stuttgarter Hospitalhofs gemacht.
Ja.
Oder den Neubau, möchte ich sagen, fast. Wie gehen Sie dann da vor? Also Sie gehen da hin, gucken sich an, was steht drumherum, oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das ist natürlich ein ganz besonderer Ort, auch in der Geschichte Stuttgarts. 1473 wurde da ein Dominikanerkloster errichtet. Und dieses wurde dann bei der Reformation, da wurde die Kirche evangelisch gemacht, und aus dem Klosteranlage wurde ein Hospital, daher heißt das Hospitalhof. Also die Zeit des Klosters war sehr kurz. Und später dann kam die Polizei in diese Räumlichkeiten. Das wurde immer wieder umgebaut. Und im Dritten Reich war da die Kriminalpolizei und sogar ein Gefängnis. Ein ganz schlimmes Gefängnis, ein gefürchtetes Gefängnis. Und von dort an wurden auch Menschen deportiert. Also dieser Ort spannt eine sehr lange, lange Geschichte. Und als wir an diesem Wettbewerb teilgenommen haben, haben wir uns natürlich unsere Hausarbeiten erst gemacht. Hausarbeit heißt, du beschäftigst dich intensiv mit dem Ort. Du kannst nicht einfach irgendetwas bauen. Du musst schon, wie ich vorhin sagte, anknüpfen. Und wir wissen auch, dass es reicht, nicht ein Raumprogramm zu erfüllen. Also diesen Wettbewerben liegt ja immer zugrunde, dass du ein Raumprogramm hast, das du umsetzen musst, um überhaupt die Anforderungen zu erfüllen, dass deine Arbeit beurteilt wird. Du musst eine Idee haben. Du musst etwas haben, was wirklich so markant ist, dass das auch verstanden wird. Und nicht nur von den Fachjuroren, sondern auch von den Bürgern der Stadt letztlich, wenn das dann gebaut wird. Und unsere Idee war im Grunde genommen, da stand ja nur noch die Wände von der Kirche und der Chor. Das wurde ja gesprengt im Krieg. Und Architekt Irion hatte einen neuen Bürobau gemacht, parallel zur Straße, parallel eben zu dieser orthogonalen Bebauung, die das Hospitalquartier prägt. Und jetzt war die Aufgabe, eben diese Bauten von dem Irion abzureißen oder auch zu erhalten und zu ertüchtigen und wieder eine Heimat für die evangelische Kirche zu machen. Und wir haben beschlossen, dieser Kirchenstumpf, der noch übrig ist, der steht ja völlig alleine und isoliert da, weil er ist nicht eingefügt in den Stadtgrundriss. Also haben wir die Orthogonalität von der Kirche aufgenommen und haben einen neuen Block gemacht, der im Grunde genommen schepp in dem jetzigen Stadtgrundriss steht. Schief, ja. Genau, der steht ein bisschen schief, der steht eben so, wie das Kloster früher gestanden ist. Und dann war es uns wichtig, einen sehr schönen Innenhof zu machen für alle Bürger, dass man sowas wie ein Herz hat, wo jeder hingehen kann, also ungezwungen hingehen kann. Das ist ein ganz großer Unterschied, ob du einen öffentlichen Raum hast oder einen kontrollierten öffentlichen Raum. Und das war so der Gedanke, da kann jeder hinkommen und sich ungezwungen dort aufhalten. Im ersten Rundgang dieses Wettbewerbs sind wir erstmal rausgeflogen, weil die Fachpresse, da konnten sich gar nicht vorstellen, dass man so altmodisch quasi einen alten Grundriss wieder neu interpretiert. Dann hat aber irgendein Fachpreisrichter oder Fachpreisrichterin einen Rückholantrag gemacht und wir wurden also gnädig wieder aufgenommen und durften in die zweite Phase gehen. Und dann bekommt man natürlich die Gelegenheit, das noch konkreter auszuarbeiten. Auf jeden Fall, wir haben den Wettbewerb gewonnen. Und das war sehr schön, weil wir haben uns sehr viel Mühe gegeben, auch nicht zu rekonstruieren, das machen wir ja gar nicht, sondern eben sichtbar zu machen, was diesen Ort ursprünglich ausgemacht hat, nämlich dieses Dominikanerkloster.
Und es gibt vielleicht auch so dieses besondere, ich sage jetzt mal Flair oder diese Wirkung, die das hat. Also wenn man da ist, das sind nach außen kragende Fenster, das sind so Zickzackfenster, es gibt Bullaugen mit kleinen Vorsprüngen, sind die Fenster überdacht an der einen Fassade. Es erscheint einem sehr einfach gebaut, aber es ist letztlich sehr komplex, elegant und schwungvoll, möchte ich sagen.
Vielen Dank. Ja, also das ist eigentlich schön, dass wir über den Hospitalhof sprechen, weil in dem Hospitalhof oder in den Bauten, sind ja eigentlich mehrere Bauteile, dieses Gebäude widerspiegelt eigentlich auch unsere architektonische Haltung, die wir von Anfang an haben, nämlich, dass wir mit sehr viel massiven Wänden arbeiten, dass wir nur Öffnungen da reinschneiden, wo wir wirklich Licht brauchen. Das heißt, der Fensteranteil, das ist maximal 50% von der insgesamten Hüllfläche. Und das ermöglicht uns natürlich höchste Wirtschaftlichkeit. Das ist auch ökologisch sehr vorteilhaft, weil die Masse kann natürlich die Wärme speichern. Und die Schwachstelle ist immer das Fenster bei einem Gebäude natürlich, also energetisch betrachtet. Und dann haben wir uns für Backstein entschieden, weil Backstein ist ja ein sehr altes Material, ein sehr handwerkliches Material, ein sehr robustes Material und wird auch mit den Händen hergestellt. Das wird sowohl mit den Händen hergestellt wie mit den Händen gemauert. Das hat ja einen Grund, warum ein Backstein ausgerechnet diese Größe hat, weil das ist genauso gemessen, dass der Maurer hat die Kelle in der einen Hand und den Stein in der anderen und kann dann mit beiden Händen sozusagen einen Stein auf den anderen setzen. Und das ist zum Beispiel eine Bautradition, die in Deutschland wiederkommt. Aber wir müssen trotzdem immer mit Handwerkern aus den Nachbarländern arbeiten, weil die einfach viel besser sind, aus Polen zum Beispiel. Und die Fenster sind unterschiedlich, weil dahinter sind unterschiedliche Räume. Natürlich, die Bürofenster sind ganz rhythmisch gesetzt, damit eine maximale Flexibilität in den Räumen ist. Du kannst ein Großraumbüro machen, du kannst auch beliebig kleinere Räume machen. Also das ist langfristig auch für die Wirtschaftlichkeit eines Bauwerks sehr wichtig, dass es eine flexible Struktur hat, sprich genügend Raumhöhe und eben die Möglichkeit, immer wieder neuen Anforderungen entgegenzukommen und die zu erfüllen. Und dann haben wir den großen Saal, den zentralen Saal mit dem roten Linoleumboden, der sehr gemocht wird von den Bauherren.
Im ganzen Gebäude.
Ja. Ja, unten haben wir Naturstein. Und da agieren wir eigentlich immer gleich. Wir gucken einfach, was ist der günstigste Naturstein, der aus der Nachbarschaft kommt. Und der wird dann eingesetzt. Genauso war das mit dem Ziegel. Diese Ziegelwahl war nicht irgendwelche nach ästhetischen Gesichtspunkten, sondern wir haben einfach geguckt, wo kriegen wir den günstigsten Ziegel zu dem Zeitpunkt, wo wir das ausgeschrieben haben. Das ist keine Gestaltung in dem Sinne. Und das ist ein ordentlicher Ziegel. Wenn man den nach anderen Kriterien ausgesucht hätte und der hätte auch teuer sein dürfen, hätten wir vielleicht einen anderen Ziegel genommen. Aber der tut's auch. Lichtführung ist uns ganz wichtig. Und Lichtführung machst du ja nicht, indem du einfach überall alles öffnest. Wir können mit ganz wenig Öffnung das Licht so steuern, dass der Raum spannend ist in seiner Raumwirkung. Das versuchen wir immer aus einfachen Treppenhäusern, die sind ja meistens aus Beton und Putz mit einem Handlauf natürlich, spannende Räume zu machen. Sondern mit dem Hintergedanken, wenn der Raum nach oben dich so empfängt und so lichtdurchflutet ist, dann hast du Lust, nach oben zu laufen. Sonst nimmst du ja immer den Aufzug. Und natürlich haben unsere Häuser auch Aufzüge, weil die ja alle barrierefrei errichtet sind. Aber das ist so, ja, der Wille zu sagen, komm, benütz doch die Treppe.
Man hört, das Innen ist Ihnen genauso wichtig wie das Außen. Und das Außen aber, das finde ich faszinierend, das kann man am Stuttgarter Hospitalhof auch sehr gut sehen, das hat das ganze Viertel eigentlich viel lebendiger wieder gemacht. Das ist auch, glaube ich, ein wichtiger Teil Ihrer Arbeit, dass Sie schon dieses Wirken nach außen sehr gerne mitbedenken.
Ja, das wäre auch lebendiger geworden mit einem anderen Entwurf. Ich meine, dieses Hospitalquartier war ja völlig heruntergekommen. Das ist ja auf der anderen Seite, das ist ganz typisch für Stuttgart. Diese beiden bunte Straßen, die teilen eigentlich die Stadt in drei Teile. Und in der Mitte zwischen den beiden großen Straßen ist die Innenstadt und dann gibt es den östlichen und westlichen Teil. Und das ist dann wie eine Schwelle. Der Sprung über die Theodor-Heuss-Straße war einfach noch nicht vollzogen. Und jetzt ist die Theodor-Heuss-Straße eine 30er-Zone. Das ist viel besser geworden. Man kann jetzt zu Fuß über die Straße gehen. Das war gar nicht möglich vor ein paar Jahren. Und dadurch, dass der Hospitalhof neu entstanden ist und die Kirche neu eingebunden wurde. Wir haben übrigens die Kirche dann ein paar Jahre später auch saniert und das durften wir dann auch machen. Also die ist jetzt auch wieder frisch und attraktiv. Und wenn das Umfeld erkennt, da passiert etwas, da kommen wieder neue Besucher, das gibt ein Zentrum. Die Frau Renniger, die Leiterin von dem Hospitalhof, die macht ihre Arbeit. Das ist ein
evangelisches Bildungszentrum.
Genau, sie macht das hervorragend. Sie sorgt dafür, dass unterschiedliche Veranstaltungen da stattfinden. Das ist immer lebendig, da hat es ein Café, da ist ein Kommen und Gehen. Und natürlich profitiert das Umfeld dann davon. Plötzlich werden andere Häuser saniert, es gibt neue Lokalitäten, gibt es Restaurants, Cafés. Das ist im Grunde genommen der Impuls gewesen, war der Hospitalhof für das ganze Viertel.
Sie haben es gerade erwähnt, Sie bauen sehr oft mit Ziegeln und haben sehr oft mit dem Bürolederer Ragnar Stochter und Uy mit Ziegeln gebaut. Warum sind Ziegel für Sie so ein wichtiger Baustoff?
Eben weil das ein ganz alter Baustoff ist, ein beständiger Baustoff, der im Laufe der Zeit nicht hässlicher wird wie Wärmedämmverbundsystem, sondern im Grunde genommen immer schöner wird. Und der hat auch was Haptisches. Man kann den ja anfassen. Da entstehen ja keine Flecken. Auch die Entstehung, wie die Wände gemauert werden, das ist einfach ein erzählerisches Material. Und jetzt, wenn man über Preise spricht, ist das natürlich viel günstiger, als wenn ich zum Beispiel Sichtbeton mache. Und Sichtbeton ist lange nicht so nachhaltig. Natürlich, das ist extrem ungünstig in der Herstellung. Und man setzt ja heute nur Beton ein, wenn es wirklich sein muss. Wir sind jetzt alle dabei, Holz-Hybrid-Bauweise zu machen, die einfach umweltfreundlicher ist. Und nicht nur das, sondern man schaut auch auf den Bestand und schaut, kann man das nicht reparieren oder hochwertiger machen und sanieren und nicht immer diese Abreißerei. Wir haben ja jahrzehntelang jetzt abgerissen. Das ist grausam. Aber Sie fragten ja nach dem Ziegel, ja, weil das einfach ein schönes Material ist. Wir würden auch sehr gerne mit Naturstein bauen. Das ist ja noch nachhaltiger, weil das muss ja nicht gebrannt werden, sondern das wird nur gesägt und transportiert natürlich. Das müssen ja im Grunde genommen alle Baustoffe. Wir machen gerade einen Wettbewerb und da schlagen wir auch Naturstein vor, weil Naturstein ist natürlich sehr, sehr nachhaltig, weil er wahnsinnig beständig ist. Ein gut gebautes Gebäude mit Naturstein hält hunderte von Jahren, weil die Fassade einfach nicht empfindlich ist. Und ich glaube auch, je schöner die Wände der Stadt sind, desto weniger Vandalismus gibt es. Das kann man ja beobachten bei liebloser Architektur, die eigentlich nichts zu sagen hat, so 0815. Und wir haben ja viele solche Häuser. Oder Betonwände werden gerne angesprüht oder beschädigt, weil die einfach dieses Gefühl der Wertigkeit von vielen Bürgern nicht verstanden werden.
SWR 2 Zeitgenossen mit der isländischen Architektin Jörin Ragnarsdóttir. Frau Ragnarsdóttir, an Ihrem Namen kann man es erkennen, Sie stammen aus Island und Sie sind 57 geboren in einer kleinen isländischen Stadt. Wie war Ihr Leben als Kind dort? Wie sind Sie aufgewachsen?
Erstmal darf ich vielleicht was zu meinem Namen sagen. Ich heiße nämlich nicht Ragnarsdóttir, ich heiße nur in Deutschland Ragnarsdóttir, ich heiße Jörin und bin Ragnarsdóttir. Das ist eine Zuweisung, das ist kein Name. Man bekommt immer den Nachnamen von dem Vornamen des Vaters plus Tochter oder Sohn. Das heißt, mein Vater hieß Ragnar, deshalb bin ich Ragnarsdóttir, und sein Vater hieß Julius mit Vornamen, deshalb ist mein Vater Juliusson gewesen. Dieser Name ordnet dich nicht in eine Familie ein, sondern der Vorname ist das Entscheidende. Und der wird ja auch ausgesucht, also heiße ich Jörn und bin zum Beispiel in Island unter J aufzufinden und nicht unter R. Ja, ich bin in einer kleinen isländischen Stadt im Norden geboren, Akureyri, kennen sicher einige, weil Island ist ja mittlerweile ein begehrtes Touristenziel. Bin aber in Reykjavik aufgewachsen und Island war damals sehr eng, muss ich sagen. Also das war noch ein armes Land. Wir sind ja erst zum Geld gekommen nach dem Krieg mit dem Beitritt zur NATO 1952. Und haben da Marshallhilfe bekommen. Es gibt sogar ein Haus im Hafen, das heißt das Marshallhaus. Das war ganz wichtig für den wirtschaftlichen Aufschwung. Ich bin in einer Gesellschaft aufgewachsen, wo alle gleich waren. Es gab keine Reiche, es gab auch keine Arme. Es gab einen sehr breiten Mittelstand, zu dem ich auch gehöre. Also ich bin sehr gut bürgerlich aufgewachsen. Aber dadurch, dass die Menschen eigentlich noch gar nicht geübt haben, Bürger zu sein, so versuche ich das im Nachhinein zu interpretieren, war alles nach so strengen Regeln. Also wenn ich das mit heute vergleiche, da bin ich extrem streng und diszipliniert erzogen worden und aufgewachsen. Und das Schulsystem war auch so aufgebaut, dass es beste Klassen gab und dann gab es schlechteste Klassen in jedem Jahrgang. Und in meinem Jahrgang waren es 5 Klassen in meiner Schule und jede Klasse hatte über 30 Schüler. Ich war in der besten Klasse, mit vielen anderen natürlich auch. Und wir haben uns eigentlich nie mit den anderen Klassen kommuniziert, weil das eigentlich nicht vorgesehen war. Also wir waren ja ganz für uns und mussten ganz viel Leistung bringen, um überhaupt diesen Standard aufrechtzuerhalten. Eigentlich ist das schrecklich. Ich fand das auch damals schrecklich, dass es so streng war. Und ich habe 4 Geschwister, also wir waren sicher alle Wunschkinder. Aber wir hatten sehr viel Freiheiten, Bewegungsfreiheiten. Mhm. Das war ganz normal, dass man mit 6 Jahren alleine mit dem Bus ins Schwimmbad gegangen ist. oder die Oma besuchen oder Freunde besuchen. Also wir wurden nicht immer hin und her gefahren, sondern mussten sehr selbstständig sein. Aber ich glaube, das war so eine gewisse Gedankenlosigkeit dabei, was man uns alles zugetraut hat. Die Mutter oder der Vater, die hatten gar keine Zeit und die waren froh, wenn man selbstständig unterwegs war.
Woher kommt eigentlich Ihr Interesse für Architektur?
Das kommt ganz bestimmt nicht durch die Architektur in Island. Das ist ja nicht so, dass man unmittelbar mit guter Architektur aufwachsen muss, um sich zu interessieren. Ich glaube, das kommt hauptsächlich über meine Großmutter väterlicherseits. Sie ist 4 geboren, 1904, und hatte als erste Frau in Hafnarfjörður einen Führerschein. Und sie wollte auch weg, so wie ich dann auch später. Und sie hatte 14 Geschwister und kam von einem Bauernhof. Und sie hat einen Führerschein gemacht und ist dann nach Norden umgezogen und fuhr dort Milchauto. Mehrere Jahre.
Toll.
Also ein Milchwagen, das muss man wissen, das ist so ein großer Lastwagen, der die Milch bei den Bauern abholt. Und sie trug immer Hose und Hemd und Jacke. Und dort hat sie dann während ihrer Milchkarriere im Norden, hat sie dann mein Opa kennengelernt. Mein Opa war aus einem großen, sehr wohlhabenden Bauernhof in Eyjafjörður. Und seine Eltern haben ihn nach Norwegen geschickt, um Landwirtschaft zu studieren. Da blieb er 3 Jahre und kam zurück mit einem amerikanischen Auto, gründete ein Taxiunternehmen in Akureyri mit seinem Auto. Also er wurde nie Bauer, zur Enttäuschung seiner Eltern. Und so hatte meine Oma über diese Interesse an Mobilität kennengelernt. Ich meine, er fand natürlich meine Oma cool. Aus dieser Ehe ist dann mein Vater entstanden als einziges Kind. Und über meinen Opa sagt man, der hätte die Damen immer bis ins Bett gefahren. Und, und man sagte ihm nach, er sei der attraktivste Mann in Akureyri gewesen und kennt alle Schlafzimmer. Aber jetzt, ob sie das senden wollen, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, das war ein unglaublich lustiger Mann. Aber durch die Scheidung war ich mehr mit meiner Oma zugange. Und ich durfte sie immer im Sommer besuchen. Die hat gearbeitet, die war berufstätig, sie war geschieden, musste sich selbst ernähren. Und dann haben wir immer nach der Arbeit, haben wir Runden mit dem Auto gedreht. Und die hat auch Urlaub mit mir gemacht. Da waren wir wochenlang unterwegs. Und meine Oma hatte eine erzählerische Gabe. Und sie hat mir gezeigt, wie die Orte heißen. Also, und betonte immer, wenn ein Ort keinen Namen hat, dann hat er keine Bedeutung. Und das ist in der Tat so, dass die Ortsnamen, sei es jetzt ein Tal oder ein Bach oder ein Fluss oder ein Hügel oder ein Berg, das hat ja immer einen Namen mit Bedeutung. Und wenn man sich damit befasst, dann weiß man, was da passiert ist. Und die ganze Geschichte des Landes ist ganz, ganz intensiv verbunden mit diesen Orten. Und das hat meine Interesse nicht nur an der Landschaft geweckt, sondern einfach dieses Erzählerische an den Orten. Und dann verstehst du einen Ort viel besser, weil das Sehen alleine macht noch keinen Ort. Der Ort muss Inhalt haben. Das hat mir eigentlich zu der Architektur gebracht, dass ich mich interessiert habe, wie kann man Orte entstehen lassen, auch in der Stadt, aber auch natürlich in der freien Landschaft. Und so habe ich dann entschieden, ich möchte mich damit befassen. Dann haben meine Eltern ein Haus gebaut, 69, und da durfte ich immer bei den Besprechungen mit dem Architekten zusammen sein. Da war ich 12 Jahre alt. Ich fand das faszinierend, dass man einfach so auf Papier Räume und Abläufe machen kann. Und ich konnte mir das sehr gut im Kopf vorstellen. Und dann fing ich an, so Architekturmodelle zu bauen. Und ich kann mich erinnern, der wichtigste Raum für mich war immer das Herrenzimmer. Ich weiß gar nicht, wie ich dazu komme. Und zu einem Herrenzimmer gehörte immer ein Kamin. Das kommt vielleicht aus dieser Vorstellung der damaligen Zeit mit den Kaminen, kommt auch aus Amerika. Also das ist auch so eine Frank Lloyd Wright-Vorstellung oder Mies van der Rohe-Vorstellung, dass man diesen Mehrwert, also die Natur in das Haus zu holen, also erstmal mit Boden, mit großen Fenstern, dass ich die Natur reinhole und dann diese Feuerstelle und Zigarren rauchen und Cognac trinken und all das gehörte dazu. Und das war für mich irgendwie die weite Welt.
Ja, Sie sind dann 1976 mit 19 Jahren von Island weggegangen. Wie kam das? Haben Sie einfach gesagt, ich gehe jetzt ins Ausland, ich gucke mir die Welt an, ich will Architektur studieren. Was war da die Motivation?
Ja, die Motivation war natürlich, Architektur zu studieren.
Also wussten Sie schon?
Ja. Das konnte man damals in Island nicht machen. Da gab es keine Fakultät für Architektur, also man musste ins Ausland gehen. Also bin ich weg. Ich hatte mich beworben in Stuttgart, der Stuttgarter Schule. Die Universität hatte einen sehr guten Ruf. Meine Eltern kannten auch Architekten in Reykjavik, die dort schon 15 Jahre vorher studiert haben und haben mir das empfohlen. Und ich hatte mich beworben und bekam dann eine Zusage und bin einfach hin. Einfach so. Und hatte aber das Glück, dass ich 2 Jahre vorher für kurze Zeit an der Odenwaldschule sein durfte und dort sehr herzlich empfangen wurde von Lotte Zier und ihrer Tochter Maria. Und der Vater Kurt Zier, die waren damals jüdische Flüchtlinge in Island und sind dann wieder nach Deutschland zurück. Und über andere Juden, die Familie Edelstein, haben meine Eltern den Kontakt dahin geschaffen. Das war hervorragend. Erstens, weil es war alles extrem liberal. Ich war fasziniert. Mir hat das sehr, sehr, sehr gut gefallen. Man durfte alles, man konnte selber entscheiden, ob man in den Unterricht geht. Also meine Erinnerung sagt mir, wir haben jeden Abend gegrillt, wir haben Bier getrunken. Plötzlich hatte ich ein Leben, was ich in Island gar nicht hatte. Und das war sicher auch ein Grund, warum ich mich dann in Deutschland beworben habe für die Architektur, weil Deutschland hat sich für mich extrem offen und menschenfreundlich präsentiert, dieses halbe Jahr, wo ich an der Odenwaldschule war. Und eben bei der Familie Zier gewohnt habe, mit dem ich dann jahrelang verbunden war, sehr, sehr nette Menschen. Aber auch dieser Sprung in die Odenwaldschule gelang natürlich nur durch diese Beziehungen in Island. In Island geht alles über Beziehungen. Und so war das auch, als ich nach Deutschland kam mit 19 Jahren. Dann hat die Lotte mit einem ehemaligen Schüler von der Odenwaldschule telefoniert, der in Stuttgart wohnte. Und Stunde später hat er mich abgeholt vom Flughafen und dort habe ich 3 Monate gewohnt. Und ich bin diesen Menschen ewig dankbar, weil diese Gastfreundschaft ist total wertvoll und wir dürfen sie nicht verlieren. Man muss immer bereit sein, auch Fremde aufzunehmen, um den Schutz zu bieten, aber auch um selbst davon zu profitieren, weil man wächst ja auch an solchen Begegnungen.
Wenn Sie so zurückschauen, für viele, Sie haben es vorhin angesprochen, Island ist extrem touristisch geprägt inzwischen auch oder lebt in starker Weise vom Tourismus. Ist für viele ein Sehnsuchtsort, Gletscher, Vulkane, Geysire, immens beeindruckende Natur. Vermissen Sie das manchmal eigentlich hier?
Ich gehe ja 2-3 Mal im Jahr nach Island und bin dann ein Teil von der isländischen Gesellschaft. Man kann eher sagen, dass ich so ein Doppelleben führe. Und das ist vielleicht auch gerade das, wovon ich profitiere, weil ich merke auch, ich bin jemand anders, wenn ich dort bin. Also es gibt 2 Jorun. Die eine heißt Ragnarsdóttir und die andere heißt Jorun. Und wenn Jorun in Island ist, dann ist sie Jorun. Und dann bin ich natürlich voll in diesem Geflecht an Bekanntschaften und Familie. Und habe eine völlig andere Rolle. Also in Island interessiert man sich gar nicht für meine Arbeit, dass ich Architektur mache, sondern es ist eher so, dass ich mich für andere interessiere, als dass sie sich für mich interessieren. Aber ich bin dort gerne, meine Mutter lebt noch und eben ich habe 4 Geschwister und ich bin da natürlich eng verwurzelt mit dem Land. Das ist meine Heimat. In Deutschland führe ich ein anderes Leben. Hier habe ich meine eigene Familie, ich habe 4 Söhne. Und ein Mann und ein Hund und mein Büro und ja, also hier lebe ich auch sehr gerne.
Sie haben ja sozusagen kurz nach Ihrem Architekturstudium oder noch in Ihrem Architekturstudium Ihren Mann Arno Lederer kennengelernt. Sozusagen eine schicksalshafte Begegnung, weil Sie ja zusammen dieses große Büro dann gegründet haben. Und Sie haben auch 4 Söhne und Sie haben da eine sehr isländische Haltung dazu, würde ich mal sagen.
Ja. Aber das kann ich Ihnen erzählen, wie das war mit meinem Mann. Also damals, das kann man nicht vergleichen, die Gesellschaft heute mit der damaligen Gesellschaft hier in Deutschland. Ich habe mein Diplom gemacht 82, ich glaube im August. Da habe ich sofort nach meiner Exmatrikulation einen Brief bekommen von der Ausländerbehörde. Ich werde noch 3 Monate geduldet, dann muss ich aber das Land verlassen. Und ich wusste natürlich, die einzige Möglichkeit, um hier zu bleiben, weil ich wollte unbedingt in einem Büro arbeiten und einfach mehr lernen als nur das, was ich im Studium gelernt habe, da musste ich heiraten. Und mein Nachbar, den habe ich dann einfach gefragt, ob er mir nicht heiraten möchte.
Und er war zufällig
und
Architekt.
Der war so perplex. Wir saßen gerade bei dem armen Italiener, das war ein ganz billiges italienisches Lokal bei Marienplatz in der Nähe. Und er hat mich angeguckt und hat einfach Ja gesagt.
Aber Sie fanden ihn schon nett.
Ja, sicher, sicher. Also ich hatte sogar natürlich, so einfach war das nicht. Natürlich hatte ich mich in ihn verguckt und er sich in mich verguckt. Und dann haben wir geheiratet und haben dann im gleichen Jahr ein Kind bekommen. Und so bekam ich eine Aufenthaltsgenehmigung. Und diese Aufenthaltsgenehmigung war aber der Natur, dass ich 3 Jahre lang nicht, also selbstständig arbeiten durfte. Ich durfte Angestellte sein, weil ich musste ja erstmal dem Staat beweisen, dass das keine Scheinehe ist. Und daher kommt das, dass auf unserer Internetseite und überall heißt, dass ich erst seit 1985 Partnerin bin im Büro. Das ist eine rein bürokratische Angelegenheit. Und ich habe heute noch die Duldung, in Deutschland zu sein. Also ich bin keine deutsche Staatsbürgerin, aber ich darf hier bleiben. Weil Island gehört nicht zur EU und irgendwie gibt es da keine vernünftige Abkommen zwischen Deutschland und Island. Ich kann auch keine Doppelstaatsangehörigkeit haben. Dann müsste ich die isländische ablegen und das will ich nicht. Während meine Kinder haben alle doppelten Pass. Die sind Isländer und Deutsche.
Sie wollen Isländerin bleiben?
Ja, natürlich. Das gibt man doch nicht auf. Also man
das
kann
macht
eigentlich
ihre
sagen,
Identität ja auch aus, letztlich
nein,
vielleicht.
Nein, man
auch.
Kann eigentlich sagen, die Nationalität ist sowas wie eine Sorte. Und das ist einfach, ich bin Sorte Island, ich bin nicht Sorte Deutschland.
Macht Sorte Island was Besonderes aus? Gibt es was Isländisches an Ihnen, wo Sie sagen würden, das ist das typisch Isländische an mir?
Nein, ich glaube, jeder Mensch ist was Besonderes. Also jeder Mensch hat seine Prägungen und man kann ja auch an sich arbeiten. Ich finde, das ist sogar die Aufgabe im Leben, dass man an sich arbeitet. Nein, da ist nichts Besonderes Isländisch an mir. Aber wenn ich in Island bin, dann werde ich kritisiert, dass ich bereits so deutsch bin. Und das hält man dann fest an Pünktlichkeit. Also in Island ist es ganz unschick, wenn man pünktlich ist. Oder Zielstrebigkeit. Aber ich glaube, die Isländer sagen das aus Hilflosigkeit. Wer ist schon was? Also ich kann diese Frage nicht beantworten. Ich könnte auch nicht sagen, Frau Gramling, Sie sind typisch deutsch. Ich finde sie einfach nett.
Danke. Und Sie haben 4 Söhne und da gibt es ein sehr witziges YouTube-Video, wo Sie sich vorstellen müssen und nicht über Architektur sprechen dürfen. Und dann erzählen Sie so ganz frisch von der Leber weg von Ihren 4 Söhnen und warum Sie die gekriegt haben.
Die Kinder kommen einfach zu einem. Ich glaube auch daran. Also wie ich am Anfang sagte, ich habe 4 Geschwister. Davon sind 3 jünger als ich. Und ich musste mich sehr, sehr, sehr viel um die Kinder kümmern. Als ich dann nach Deutschland ging als junge Frau, hatte ich die Vorstellung, ich will niemals Kinder kriegen. Aber irgendwie passiert das dann, dass du das erste Mal schwanger wirst. Und dann wirst du das zweite Mal schwanger und das dritte Mal. Vielleicht bin ich nachlässig, aber diese Kinder waren nie geplante Kinder. Also ich habe sie nicht bestellt, die sind einfach zu mir gekommen. Und ich habe das Glück, dass ich sehr nette Kinder habe. Leider keine Tochter. Aber ich habe tolle Jungs, die mir immer das Leben sehr leicht gemacht haben. Die waren immer stolz, dass ich voll gearbeitet habe. Fanden das großartig. Die hatten natürlich auch Freiheiten dadurch. Und waren immer gut zu haben. Die waren gut in der Schule. Es gab nie irgendwelche Probleme, die dazu geführt hätten, dass ich weniger hätte arbeiten müssen. Jetzt sind das junge Männer mit eigenem Beruf und ich hoffe, dass die glücklich sind. Ich weiß es nicht, aber ich hoffe.
Sie haben ja schon eine sehr große Verantwortung getragen in Ihrem Büro in Stuttgart, in Ihrem alten Büro. 50 Mitarbeiter, Riesenprojekte, Finanzierung, sage ich mal, als Stichwort. Konnten Sie immer ruhig schlafen oder wie sind Sie damit umgegangen, mit dieser Verantwortung?
Also Verantwortung habe ich natürlich geteilt mit Arno Lederer und Marc Uy. Das ist eine ganz andere Nummer, wenn man alleine so ein Büro schmeißt. Und wir hatten immer das Glück, gute Mitarbeiter zu haben, die uns über Jahre treu waren und sind. Das Büro ist immer so langsam gewachsen. Mhm. Das gab immer so eine Kontinuität. Es wurde immer ein bisschen größer. Zu dritt haben wir das immer gut meistern können. Aber Verantwortung ist das schon. Und man schläft oft ganz schlecht. Und das ist ja nicht nur finanzielle Sorgen, die einem den Schlaf rauben, sondern manche Projekte, die war leicht abzuwickeln und andere Projekte war sehr schwer abzuwickeln. Es gab diverse Auseinandersetzungen und Ärgernisse, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man diese Ärgernisse immer sofort hinter sich lässt und die nicht kultiviert. Also wenn ich so im Nachblick denke, wie bei der Familie, wo die Kinder klein waren, ich kann mich wirklich nur an das Gute erinnern. Irgendwie das, was schiefgelaufen ist oder ungünstig gelaufen ist, ich habe das irgendwie wegsortiert, weil ich will das nicht als Ballast auf meinem Rücken haben.
Sprechen Sie sowas dann sofort an, wenn was schiefläuft? Oder wie ist da Ihr Umgang mit? Also das, so, dass man es sozusagen abhaken kann?
Ja, natürlich. Ich gehe sehr offen mit Problemen um. Ich gehe auch sehr offen mit anderen Dingen um. Das muss nicht nur ein Problem sein. Da muss ich Ihnen was sagen zu dem Wort Problem. Als ich nach Deutschland kam mit 19 und an der Uni war, dann habe ich natürlich kein so gutes Deutsch gesprochen. Und alle Leute haben immer Probleme gehabt. Die haben immer erzählt von ihren Problemen. Und dann habe ich mich damit befasst und habe gedacht, so ein Mist. Und ich habe keine Probleme. Also bin ich völlig uninteressante Person. Und das ist schon ein bisschen, was den Deutschen prägt. Das ist diese Neigung, Dinge zu problematisieren. Und ich habe gelernt, es gibt eigentlich nur Aufgaben und keine Probleme. Und Aufgaben sind da, um lösungsorientiert damit umzugehen. Weil man kann ertrinken in einem Problem.
SWR 2 Zeitgenossen mit der isländischen Architektin Jörin Ragnarsdóttir. Frau Ragnarsdóttir, Sie sind in unheimlich vielen Gremien, Beiräten in verschiedenen Städten. Wir stehen in Sachen Städtebau vor gewaltigen Problemen. Sehen Sie Lösungsansätze, dass sich was bewegt, dass sich Architekten, Stadtplaner neu sortieren und die Stadt anders bauen wollen?
Ja, eine Stadt ist ja nie fertig gebaut. Eine Stadt ist natürlich eine ewige Baustelle. Und es gibt Generationen, die wieder von nächsten Generationen und übernächsten Generationen natürlich das Stadtgefüge prägen. Und jede Generation hat ihre eigenen Aufgaben. Also das ist ja nicht so, dass wir erst jetzt Probleme haben mit der Ökologie oder mit der Mobilität. Das sind ja die beiden Themen, die jetzt am lautesten diskutiert werden. Das Problem hatten wir schon länger. Wir sind nur anders damit umgegangen. Und jetzt ist man dabei, einen neuen Umgang zu finden. Und um auf diese Frage nach den vielen Gremien, wo ich tätig bin, zu kommen, muss ich sagen, dass ich das sehr, sehr gerne mache. Aber man muss sich das natürlich auch erarbeiten, überhaupt gefragt zu werden, in ein Gremium zu kommen. Und dazu bedarf es auch Erfahrung. Und erst eigentlich die letzten 15 Jahre bin ich sehr mit solchen Dingen beschäftigt, weil ich feststelle, dass ich da viel mehr bewegen kann als nur in meinem eigenen Büro. Mhm. In so Gestaltungsbeiräten, wo wirklich die Städte das Bewusstsein haben, dass auch qualitätsvolle Außenräume sind auch Nachhaltigkeit, weil die Nachhaltigkeit beginnt ja bei dem Städtebau und bei der Architektur. Nachhaltigkeit ist nicht nur quantifizierbar, sondern die ist auch räumlich spürbar für Langfristigkeit der Planung. Und das kommt noch dazu, dass in diesen Gremien sind natürlich sehr viele interessante Kolleginnen und Kollegen. Und für mich ist das dann immer wie eine Fortbildung, dass man dann ernsthaft sich über Architektur und Städtebau unterhalten kann und diskutieren kann. Und alle profitieren davon. Auch wir Gremiumsmitglieder profitieren natürlich von der Diskussion und von den Ergebnissen sollten natürlich alle profitieren. Und das ist auch diese enge Verbundheit mit der Politik. Also die Politik ist letztlich diejenige, die alles entscheidet. Das sind nicht die Architekten und die Stadtplaner. Und ich finde, das ist eine wichtige Aufgabe, wenn man mit guten Argumenten auch die Politik von Qualität überzeugen kann. Und das kann ich direkt in einem Dialog, in so einem Gremium machen und nicht in meinem Büro. Weil wenn ich mit der Politik baue, sprich ich habe einen Bauherrn und wir haben sehr viele öffentliche Bauten, dann ist das immer mein Bauherr. Und das ist ein ganz anderes Verhältnis, als wenn ich mit der Politik an einem Tisch sitze und über ein anderes Projekt diskutiere. Ich mache natürlich auch viele Preisgerichte. Also ich mache einfach Dinge, die mir Spaß machen. Das habe ich auch begriffen im Leben. Man kann nicht nur sich mit Dingen, die Pflicht sind, auseinandersetzen, sondern die Kür ist auch wichtig, um das Leben etwas aufregender und schöner zu machen.
Sie starten jetzt vielleicht auch nochmal in ein neues und aufregenderes Leben mit 64 Jahren. Sie lassen Ihr altes Büro hinter sich. Sie gehen nach Berlin und gründen oder haben mit Ihrem Sohn und Ihrem Mann ein neues Büro gegründet. Lederer und Ragnarsdóttir.
Ja, genau.
Was hat Sie angetrieben?
Also, einer unserer Söhne ist ein Architekt und wollte unbedingt selbstständig werden. Und wir boten ihm natürlich an, ins Büro zu kommen, und das hat er abgelehnt. Einmal, weil er natürlich in Karlsruhe und Stuttgart aufgewachsen ist und dann nach Berlin ist. Und er sagt, wenn du einmal in Berlin bist, kannst du nicht wieder zurück nach Stuttgart. Und er hat auch einen großen Freundeskreis. Und die anderen drei Jungs sind auch in Berlin. Also die sind dort alle. Also wollte er in Berlin ein Büro gründen. Und wir haben gesagt, wir unterstützen dich. Und es ist sehr, sehr schwierig, ohne Auftrag ein Büro zu gründen. Und diesen Schritt haben wir eigentlich ihm zuliebe gemacht. Weil das Leben ist ja irgendwie ein Staffellauf. Und du musst den Staffel weitergeben. Und den geben wir jetzt an ihm und helfen ihm, auf die Beine zu kommen. Und wenn wir das Gefühl haben oder er das Gefühl hat, er braucht uns nicht mehr, dann steigen wir aus. Also wir sind sozusagen seine rechte und seine linke Hand im Büro.
Für Sie persönlich, ist es nochmal so ein schwungvoller Neustart oder so ein, gibt Ihnen das nochmal eine neue Energie, jetzt nochmal sowas anzupacken?
Noch nicht. Also noch ist es ein bisschen strampeln. Aber ich bin zuversichtlich, dass das gut wird. Aber jede Geburt ist schmerzhaft und noch befinden wir uns in den Wehen.
Und gibt es eine Zukunftsvision, was Sie noch gern bauen würden?
Wir würden sehr gerne uns mit günstigem Wohnen beschäftigen. Also günstigen Wohnen für jedermann, weil Wohnen ist ja eine Grundvoraussetzung, um überhaupt leben zu können. Und es gibt viele Menschen, die können sich einfach gar nicht leisten zu wohnen. Und ich finde, dass wir, die Privilegierten der Gesellschaft, haben schon die Pflicht, dafür Sorge zu tragen, dass alle Menschen, auch wenn sie kein Geld haben, anständig und schön wohnen können. Das wäre so ein Thema, mit dem ich mich gerne in dem neuen Büro befassen würde.
Und sonst keine Wünsche?
Nein, wir dürfen eigentlich nie Wohnungsbau machen, weil, wissen Sie, in unserer Branche ist das so, du wirst immer als Spezialist auserkoren. Wir sind zum Beispiel im Büro Lederer Ragnarsdóttir UI, in unserem früheren Büro in Stuttgart, galten wir immer als Museumsspezialisten, als Schulspezialisten, als Theaterspezialisten. Aber das Thema Wohnen wurde nie an uns angetragen, weil das nicht in unserem Spezialistentum war. Und ja, ich würde aber ganz gern zum Schluss sagen, dass wir das neue Volkstheater in München eröffnen. Und das ist zum Beispiel ein Projekt, auf das wir mächtig stolz sind, weil das ist in 4 Jahren entstanden, also geplant und umgesetzt worden und fertig geworden. Und wir haben die Kosten eingehalten. Deshalb wird das jetzt in der Presse als das Wunder von München genannt. Und das ist so das letzte große Projekt, was wir begleitet haben aus dem Büro Lederer Ragnarsdóttir UI. Und ich freue mich total. Und das ist zum Beispiel auch so ein Haus, das wird 100% von dem Herrn Stückel angenommen, also von dem Intendanten und von den Mitarbeitern und von den Bürgern der Stadt. Und das ist doch das Schönste, was einem passieren kann, dass das Gebäude benutzt wird, anerkannt wird.
Erfüllt Sie das mit Stolz? Sie haben selber gesagt, es steht für Jahrhunderte dann.
Wir sind froh drüber. Stolz ist nicht der richtige Begriff. Also wir versuchen einfach, unsere Arbeit so gut zu machen wie möglich. Natürlich, das sind immer eine Gemeinschaftsleistung, das ist keine Einzelleistung. Also, und wenn alle an einem Strang ziehen, dann kann man schon Wunder bewirken, vielleicht.
Frau Ragnarsdóttir, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ja, schön, dass ich hier sein durfte. Danke.